Ich wollte noch mal einen Schritt zurück machen und vielleicht einsteigen mit einer ganz einfachen Frage. Wie bildet sich eigentlich unser Geschmack?
Das ist eine große Frage.
Ich wollte gerade sagen, es war doch keine einfache Frage.
Viele, viele Bücher sind zu dieser Frage geschrieben worden. Die Frage ist, wie kommen wir, also Geschmack ist ja die Erzählung darüber, was unsere Vorlieben sind, aber auch was unsere Abneigungen sind. Also das ganze Konglomerat an Dingen, die wir gut und schlecht finden. Und die Frage, wie wir dazu kommen, das ist natürlich eine umstrittene Frage. Wir tendieren dazu zu sagen, das ist etwas, was sich individuell und subjektiv geprägt hat, was wir uns auch selber erarbeitet haben, etwas, was uns quasi individuell ausmacht. Wir waren eben hingerissen von einem Musikstück, wir haben einen Roman mit Begeisterung gelesen, am besten in unserer Jugend, und das ist das, was unseren Geschmack ausmacht, also etwas Individuelles, eigentlich fast Einzigartiges, aber natürlich ist es so, dass ganz viele verschiedene institutionelle und gesellschaftliche Druckfaktoren einen großen Einfluss darauf haben, was den Geschmack ausmacht, angefangen bei der Schule, wo man über die Schullektüre entweder hingeführt wird zu einer Lektüre oder, wie man ja leider sagen muss, oft vielleicht auch eher abgestoßen, über die Universität, wenn man studiert hat, wo einem eben gesagt wird, das musst du lesen, das nicht, das ist gut, das ist nicht gut, über eben ja, die kulturellen Machtfaktoren, die eben auch so im Diskurs wabern. Und gerade sozusagen diese Vorstellung, dass es ein individuelles, einzigartiges Konglomerat an ästhetischen Vorlieben ist und auf der anderen Seite eben diese Druckfaktoren, das macht eben auch diese interessante Druck, also dieses Konfliktpotenzial aus.
Jetzt schließe ich noch schnell eine Frage an, nämlich das, was Sie jetzt beschreiben, empfindet jeder Mensch als individuell, das ist mein Geschmack, aber gleichzeitig sind wir natürlich geprägt auch von den Produkten, mit denen wir überhaupt in Berührung kommen, ob das jetzt hochkulturelle oder populäre sind. Und hier gibt es ja diesen alten Vorwurf, Adorno, MacDonald, dass es eben da einen Qualitätsunterschied geben würde. Massenkultur bedeutet, es wird sozusagen für Massen etwas Standardisiertes produziert. Was populär ist, ist also schon mal verdächtig, wenn nicht von vornherein verurteilt, nicht zur Hochkultur zu gehören. Also Hochkultur grenzt sich ab. Und die populäre Kultur zeichnet sich eben aus durch die Mühelosigkeit, mit der man sie konsumieren kann. Also wenn man sagt, ich habe einen Roman verschlungen, das heißt, es war keine Anstrengung damit verbunden. Sie haben eben den Ulysses zitiert und so weiter, da quält man sich dann durch und so weiter. Das kann man jetzt nicht so runterlesen wie Harry Potter. Sie haben das am Ende zwar angedeutet, dass das heute alles ein wenig verschmilzt miteinander, aber das ist ja nicht aus der Welt. Es gibt ja immer noch die Leute, die darauf beharren. Wir müssen da einen Unterschied machen einen wertenden Unterschied zwischen Hochkultur und Massenkultur.
Ja, absolut. Also einer der überhaupt wichtigsten Unterscheidungen und Wertungskonflikte, die die kulturelle Moderne geprägt haben, ist der zwischen, ja, wie man es nennen möchte, Hochkultur und Populärkultur, E und U, aber auch zwischen quasi wertiger Kultur und Schund. Also es gibt ja ein ganzes, also auch ein Abwertungsvokabular durch die Zeit, Kitsch, Trash, Schund. Und diese Unterscheidung ist wahnsinnig einflussreich und auch produktiv gewesen. Und beruht eben genau auf dieser Vorstellung, dass es eben eine Kunst gibt, die eben die Hochkultur ist. Und diese Hochkultur zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie bei der Rezeption eine gewisse Arbeit erfordert. Das ist das, was wir mit anspruchsvoll meinen. Anspruchsvoll bedeutet, dass ein gewisser Anspruch an uns gestellt wird, was dann konkret bedeutet, dass es zum Beispiel jetzt bei der Lektüre des Romans nicht fließt. Man verschlingt es nicht. Es ist kein Page-Turner, sondern man muss eben ein bisschen investieren. Zeit, Anstrengung, Bildungsaufwand. Und das ist dann eben der Unterschied zwischen einem Roman wie Ulysses oder eben einem Krimi, den man am Strand liest. Und einer der Gründe, warum es um diese Unterscheidung, also schon immer Konflikte gegeben hat, Sie hatten Adorno genannt, das ist natürlich zum Beispiel so eine Figur, die eben sehr stark eben für die auch politische Kritik der Populärkultur einsteht. Also jemand, der auch sagt, das hat eine quietistische, eine beruhigende Funktion, die dann zum Beispiel im Kapitalismus dabei helfen soll, dass die Leute eben gehorsam werden. Und wenn sie abends nach Hause kommen, dann wollen sie eben nach 12 Stunden Arbeit nicht mehr Ulysses lesen, sondern dann halt Fernsehen gucken. Und das ist zum Beispiel ein Strang dieser Kritik. Aber was ich glaube, ist, dass eben, und naja, ist auch jetzt keine super originelle Beobachtung, aber was auch die Forschung sagt, ist, dass diese Unterscheidung immer mehr an Bedeutung verliert und dass es eine Machtverschiebung gibt. Wenn man sagt, quasi noch vor 50 Jahren ist das hochkulturell etwas gewesen, was durch Institutionen, Bildungsinstitutionen, kulturelle Institutionen, aber auch durch eine bürgerliche Oberschicht und durch das Bildungsbürgertum ganz klar die herrschende Form von Kulturverständnis war, dann hat sich das jetzt verschoben und man muss sich ins Heute dafür auch rechtfertigen, wenn etwas nur, weiß ich nicht, 1000 Leser hat oder nur 500 Zuschauerinnen. Und dann sagen die Leute eben, ja, aber warum sollen wir das noch tragen, finanzieren, wenn doch irgendwie, weiß ich nicht, der neue Superheldenfilm Millionen und Abermillionen von Zuschauerinnen hat. Und diese Unterscheidung, die führt eben zu neuen Konflikten, die mich sehr interessieren.
Danke.
Wir haben ja einen anderen Umgang mit Kritik, also dass Kunst und Kultur und Literatur kritisiert wird von Kritikern, dass darüber beschwert wird. Das hat Goethe schon getan, ja, und wir haben auch Kritik gehabt, die das sehr pointiert ausgedrückt haben, Reich Ranicki und andere, da wurde auch über die Kritik geübt. Aber wir haben ja eine Situation, dass Kritik überhaupt nicht mehr akzeptiert wird, ja, massiv angegriffen wird, nicht Kritik kritisiert wird, sondern ja, massiv angegriffen wird, sodass dass Kritiker dann sagen, warum mutsche ich mir das noch zu, ja, ist das überhaupt noch akzeptabel, da sich zu äußern, wenn das mit, hat das durch die Digitalisierung massiven Schub genommen oder war das eine Tendenz, die vorher schon erkennbar war, die nur noch die Digitalisierung wie ein Brennglas und soziale Medien gewinnt, war das vorher absehbar gewesen oder ist das die Digitalisierung, da ein ganz entscheidender Move gegeben hat?
Also der Status von Kritik, vor allem Kunstkritik, also das, was wir früher auch, was halt einfach Opernkritik oder Literaturkritik gewesen ist, der ist natürlich durch die Digitalisierung stark verändert worden. Und das liegt vor allem daran, dass die Digitalisierung zusammen eben mit dieser Verschiebung zwischen High und Low einen extremen Schub an einfach Teilhabemöglichkeit geschaffen hat am ästhetischen Diskurs. Das muss man sich immer so vorstellen, wenn man früher eine Meinung hatte zu einem Film, vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, dann wäre es schwierig gewesen, dafür eine richtige Öffentlichkeit zu finden. Man kann darüber mit einem Freund oder einer Freundin reden oder sich irgendwie beschweren. Aber man müsste ja, um dafür eine richtige Öffentlichkeit zu finden, dann Zugang zu einer Zeitung bekommen. Und das hat sich natürlich durch die sozialen Medien komplett verschoben. Man hat heute durch zwei Klicks die Möglichkeit, dieser Meinung zumindest potenziell eine Öffentlichkeit zu verschaffen. Und das führt dann eben zu so Dingen wie, also das sind so Beispiele, die es vielleicht konkret machen, wenn heute jemand, also zum Beispiel ein Album der Popsängerin Taylor Swift kritisiert, das ist jetzt zumindest passiert in den letzten Jahren öfters mal, dass dann ein glückloser Mensch, es gab so einen Fall, wo jemand unvorsichtigerweise gesagt hat, ich fand den Konzertfilm von Beyoncé besser als den von Taylor Swift. Und dann schreibt er in einem Text darüber, er stand in der Schlange beim Bäcker und als die ersten Morddrohungen eintrudelten, weil natürlich die Musikerinnen und die Künstler inzwischen diese Fanarmeen haben, die sich eben übers Internet auch vergesellschaften können und die natürlich mobilisiert werden. Also sie hatten Goethe genannt, der schon im 18. Jahrhundert in einem Jugendgedicht geschrieben hat, schlag den Tod, den Hund, er ist ein Rezensent. Also der Hass der Künstler auf die Kritik ist natürlich, weil es eben auch ein gewaltgeprägtes Machtverhältnis ist, schon immer groß gewesen. Aber ich versuche mir mal vorzustellen, was gewesen wäre, wenn Goethe wie mancher Künstler so 1,5 Millionen Follower auf Social Media gehabt hätte, ob er da der Versuchung widerstanden hätte, die dann auf diese Person loszulassen. Was die konkreten und strukturellen Folgen davon sind, ist natürlich eine Autoritätsverschiebung. Also die Vorstellung, dass ein Kritiker wie zum Beispiel früher Marcel Reich-Ranicki, ein Großkritiker, quasi eine der wenigen autoritativen, besseres Wort, Stimmen ist, die darüber entscheiden, was gut und was schlecht ist und dadurch auch zum Beispiel Verkäufe beeinflusst, was ja ein großer Machtfaktor ist, das ist vorbei. Und das liegt natürlich daran, dass sich eben neue Stilgemeinschaften im Internet gebildet haben, die sich untereinander verständigen können, was gut ist. Aber es ist natürlich auch schwierig geworden, etwas zu kritisieren, wenn man Angst haben muss, dass man plötzlich dann von so einem Schwarm von wütenden Menschen überfallen wird. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe mal was über Michael Jackson geschrieben und das ist, sagen wir mal, eine leidenschaftliche Gemeinschaft.
Ja, aber Leidenschaft ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Was uns erschreckt, ist doch der Hass. die Aggression, die Destruktivität, mit der entweder auf Kritik reagiert wird, weil man sie nicht hören will, beziehungsweise selbst kritisiert wird, nämlich immer die andere Position. Hat es das schon immer gegeben? Kommt das jetzt nur zum Vorschein?
Es ist ja die Frage, es gibt ja quasi diese Vorstellung, dass unsere Gesellschaft besonders polarisiert, besonders hasserfüllt ist. Und ich bin mir da aus historischer Perspektive und als auch Kulturhistoriker nicht so sicher, weil wenn man auf die Konfliktgeschichte zurückschaut, der ganzen Moderne, dann bemerkt man, dass diese Konflikte um Kunst und Kultur zumindest eigentlich immer auf einem oft sehr hasserfüllten Niveau geführt wurde. Also selbst wenn man sich zum Beispiel die angeblich so zivilisierten Aufklärungsschriftsteller des 18. Jahrhunderts anschaut, die theoretischen Kämpfe, die die ausführen, dafür würde man, glaube ich, heute auf Twitter teilweise, also für den Ton, gesperrt werden. Und wie gesagt, es gibt ja große Fäden, Heine, Platen, auch Goethe als Polemiker unglaublich heftig und harsch gegen seine Feinde vorgegangen.
Ja, aber der hat nicht gesagt, wir stehen demnächst vor deiner Tür und oder wir hängen dich auf oder sowas irgendwo. Es kommt ja in der heutigen Zeit noch, so bestimmte Dinge kommen ja noch zum Vorschein, die, Sie sprechen es am Ende Ihres Buchs selbst an, eben auch mit einem, Sie zitieren da zwei Kollegen, libertären Freiheitsverständnis zusammenhängen, was es ja nicht immer gegeben hat in dieser Form. Was hat es damit auf sich? Was ist da gemeint? Das libertäre Freiheitsverständnis?
Vielleicht zuerst zu der, also zu dem neuen Ausmaß an auch diskursiver und dann teilweise ja auch tatsächlicher Gewalt. Das liegt natürlich daran, dass diese Teilhabe so krass explodiert ist. Früher war das eben sozusagen der Schicht der tatsächlichen Künstler und Kommentatoren vorbehalten und da sozusagen diese Hierarchie aufgehoben wurde, haben wir es heute mit ganz anderen Massen zu tun. Und man muss natürlich sagen, ich hatte gerade von den Fans gesprochen, von Taylor Swift, die sind natürlich zum großen Teil, sind die harmlos, aber wenn es um 500 Millionen Menschen geht, dann ist statistisch ist einfach klar, ein Teil davon wird durchdrehen. Und ich glaube, das ist quasi das große Problem der Gegenwart. Nicht, dass die Menschen an sich hasserfüllter sind, sondern dass mehr Menschen in der Lage sind, sich gegenseitig auch hochzuschaukeln und das zu artikulieren. Früher hätte man dann quasi den Zorn irgendwie im stillen Kämmerlein für sich runtergeschluckt und heute kann man halt dann quasi ins Internet gehen und anonym was Hasserfülltes schreiben.
Jetzt habe ich der libertäre Freiheitsbegriff.
Ach so, genau. Das betrifft also das betrifft einen bestimmten Aspekt dieser Debatte, die heute oft geführt wird, nämlich die Vorstellung, dass alles, was kritisiert und angegriffen wird, dass das quasi die eigene Freiheit, die eigene Meinungsfreiheit einschränkt. Das merkt man dann eben an den ganzen Debatten, die haben Sie ja alle auch mitbekommen, also diese Debatte um die Winnetou-Bücher, aber auch um die Debatte um Rammstein und so weiter und so fort, dass da eben Kritik geübt wird an Künstlerinnen, an ihren Fans, auch teilweise harsche Kritik, und dass aber dann sozusagen das Gefühl entsteht, hier wird mir was weggenommen. Das ist zum Beispiel auch ein Gefühl, das die Soziologen Steffen Mau, Linus Westhäuser und Thomas Lux in ihrem Buch Triggerpunkte beschreiben. Die Triggerpunkte sind quasi Punkte gesellschaftlicher diskursiver Art, wo die Leute durchdrehen. Und Kunst und Kultur ist eben ein besonderer Triggerpunkt, weil man eben denkt, meine Freiheit, alles zu hören, alles zu schauen, alles zu sehen, alles gut zu finden, was ich möchte, wird eingeschränkt durch diese Kritik. Ein grundsätzliches Problem ist natürlich, dass diese Sachen ja weiterhin verfügbar sind. Ich kann auf Amazon gehen und mir alle Bücher und alle Musik eigentlich ja kaufen oder besser noch in der Buchhandlung oder im Laden. Und das Gefühl sozusagen, und das ist eben mit diesem libertären Freiheitsbegriff gemeint, das Gefühl aber, dass man eben nichts mehr sagen darf, obwohl man ja eigentlich alles sagen darf, das ist damit dann verbunden.
Ja, wenn jetzt die Äußerung kommt, man kann nicht mehr alles sagen, ja, was ja, wir haben Untersuchungen gemacht, auch 30% der Bevölkerung in Deutschland, auch Rheinland-Pfalz, Demokratie, muss sagen, ja, hier in diesem Land darf man nicht mehr alles sagen. Ja. Vom Grunde steckt hier der Aussage, ich muss mir Gegenargumente anhören. Ja. Also Sie meinen ja, man muss was sagen können und das darf nicht widersprochen werden. Ja. Das steckt eigentlich dahinter, in der Meinung, nicht, man darf nicht frei meine Meinung äußern, sondern wenn ich was sage, dann will ich dafür nicht kritisiert werden und Gegenargumente.
Hendrik, ich mache das ungern, aber ich bin nicht deiner Meinung in diesem Punkt. Ich glaube, die Menschen denken schon, das hätte negative Folgen für sie, wenn sie das äußern.
Ja, das ist, Zum Teil ist das mit Sicherheit richtig, es hätte negative Folgen, ja, aber wenn man den Dingen nachgeht, ist das zu sagen, ja, man kann mir das auch sagen, es geht ja auch um teilweise diskriminierende Äußerungen, ja, und dann erfährt man Widerspruch. Die sagen, also die Konsequenz ist nicht, dass man jetzt hier verhaftet wird oder dass da das Strafe, sondern man erfährt Widerspruch. Man wird für seine Meinung kritisiert. Ja? Das ist das, was vom Grunde viel dahinter steckt. Und das ist ja auch das, was dann die Fans erfahren, ja? Dass sie dann, ja, sie haben eine Meinung geäußert und kriegen dann da. Können wir, aus der Kritik und den Diskurs in der Kultur, wie Kritik geübt wird, vielleicht von der Politik was lernen. Deswegen machen wir ja auch diese Kooperationsveranstaltung. Ja. Wenn Sie sich jetzt Formen, Räume vorstellen könnten oder konzipieren könnten, sagen, ja, so müsste das eigentlich stattfinden, ja, wo man sich über Kultur, über Geschmack austauschen kann, ja, in Räumen und sagt, das ist eine Form der Kritik, ein Austausch, der produktiv ist, der weiterführend ist. Ja, aber der Streit ist ja das, was uns alle voranbringt, ja, in Kultur, in Wissenschaft, natürlich auch in der Politik, wenn er respektvoll ausgeübt wird.
Ich bin jetzt natürlich als Wissenschaftler immer, versuche ich auch immer auf der deskriptiv-analytischen Seite zu bleiben, aber natürlich jetzt auch in diesem Rahmen macht man sich natürlich die ein oder anderen Gedanken auch, habe ich ja jetzt auch in dem Impuls gemacht, über wie es quasi besser oder weiterführend gemacht werden könnte. Ich meine, auf der inhaltlichen Ebene scheint es mir immer gut zu sein, wenn man über Kunst und Kultur streitet oder generell über etwas streitet, das ist ja quasi ein feindseliger kommunikativer Akt, da erstmal auch anzuerkennen, dass das so ist. Also nichts, also ich habe immer das Gefühl, bei der ganzen Meinungsfreiheit-Debatte, die ich auch in große Anführungszeichen setzen möchte, Meinungsfreiheit ist immer eingeschränkt durch die Vorgaben der Höflichkeit, aber einfach auch durch das Leben. Ich kann jetzt auch hier im Landtag nicht einfach Dinge sagen. Und das ist auch gut so. Deswegen funktionieren Gesellschaften. Aber die Frage ist eben also, dass man erstmal ernst nimmt, dass es sich um Streit handelt, dass es auch um etwas handelt, was beiden Seiten wichtig ist und was eben dadurch auch quasi Relevanz und Konsequenz hat. Weil Meinungsfreiheit ist ja immer, wenn man austeilt, ist es Meinungsfreiheit. Wenn man einstecken muss, ist es eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und eben anzuerkennen, dass das eben auch hart werden kann. Und dann finde ich es gut, bei der Sache zu bleiben. Also gerade bei den Debatten um Kunstkultur habe ich oft den Verdacht, dass die sich teilweise dann doch sehr schnell weggehen sozusagen von den Artefakten, von den Büchern, von den konkreten Dingen, von den Fragen hin zu ganz anderen Fragen, die dann quasi so ausgefochten werden. Also ich habe mal einen Text über eben diese Winnetou-Debatte geschrieben vor ein paar Jahren und dann habe ich irgendwann, weil die Resonanz so groß war, drunter meine E-Mail-Adresse geschrieben und gesagt, Sie können mir mal schreiben, was Sie da so stört. Und da haben sich teilweise in den Mails, das war auch wirklich interessant und also gar nicht so sehr erschreckend, sondern wirklich spannend, Resonanzräume eigentlich aufgemacht. Es ging um alles, aber nicht um Winnetou. Also man darf das nicht mehr sagen, hier fühlt man sich eingeschränkt und so weiter. Und das ist natürlich interessant, aber eben ein Problem für die Debatte selbst, weil man dann nicht mehr über die Sache spricht. Und da jetzt von vielleicht total weit entfernt, ich glaube, wichtig für den Streit ist grundsätzlich eine Form von, also dass man ist nie auf Augenhöhe, aber dass sozusagen die materielle Grundlage, auf der dieser Streit stattfindet, mitbedenkt. Das scheint mir auch quasi sowohl bei dem Streit über Kunst und Kultur als auch bei dieser Meinungsfreiheit-Debatte immer ein Problem zu sein, dass vergessen wird, wer mit wem spricht und wer mit welcher tatsächlichen, also ressourcenmäßigen Macht ausgestattet ist. Und gerade das kulturelle Feld ist natürlich darauf angewiesen, wenn man wirklich, also wirklich streiten möchte, auch auf eine interessante Art und Weise, dann muss man sich das auch leisten können. Das denke ich auch immer, es gibt immer diese Debatte, jetzt auch schon seit ein paar Jahren verschwinden die Verrisse aus den Feuilletons. Es ist alles so nett geworden. Niemand traut sich mehr quasi zu sagen, das ist wirklich schlecht. Und ich denke dann immer, naja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass man heute eben, also dass diese ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist und dass man eben Angst haben muss, wenn man jetzt irgendwie diese Person kritisiert oder diesen Roman, dann schließen sich die letzten wichtigen Türen, die dazu führen, dass man überhaupt noch eine bürgerliche Grundlage hat, auf der man diesen Beruf des Kritisierens ausführen kann. Und das wäre so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich den Eindruck habe, diese materielle Grundlage für den Streit, die muss eigentlich immer mitbedacht werden.
Der Landtagspräsident hat eben eingefordert, fast so im Habermaschen Sinne, dass das gute Argument zählen muss. Ich habe Ihr Buch so gelesen als einen starken Hinweis darauf, welche Rolle Emotionen spielen. Das heißt ja nicht, umsonst ist das erste Wort Wut. Ja, und Sie haben das ja eben auch eingangs in Ihrem Referat nochmal wiederholt. Es hat etwas mit unserer Identität zu tun. Das heißt, wir sind sehr verletzbar, wenn es an diese Dinge geht, die uns heilig sind. Und um einen kleinen Schwank zu erzählen, als ich im Schuh des Manitou saß, fand ich das ein Sakrileg. Das war für mich erstmal sehr schwer zu ertragen, dass meine beiden stark sozusagen positiv besetzten Jugendhelden Winnetou und Old Shatterhand so durch den Kakao gezogen werden. Nach einer halben Stunde hatte ich es hinter mich gebracht. Das ist eben der Unterschied zu denen, die hinterher dann Hass- und Drohmails schreiben. Aber ich glaube, Ihr Buch weist immer und immer wieder darauf hin, dass es auch eine Berechtigung dieser emotionalen Seite gibt und dass man die auch nicht ausschalten kann aus dem Diskurs, weil es den Menschen halt so viel bedeutet, weil es ihnen nicht egal ist. Und das hat was mit Emotionen zu tun und weniger mit Argumenten.
Ja, also diese Emotionalität, die man in Bezug auf Wertung von Kunst und Kultur, aber in Bezug auf ästhetische Urteile hat, die ist grundsätzlich auch erstmal emotional und dann vielleicht in einem zweiten oder dritten Schritt auch argumentativ. Im besten Fall ist sie beides. Das ist quasi so der Idealfall quasi des ästhetischen Gesprächs, ist eins, das mit Leidenschaft, aber eben auch mit einer gewissen argumentativen und analytischen Distanz geführt wird. Aber natürlich laufen so viele dieser Prozesse nicht ab und das ist auch okay so. Es muss eben auch den Ort, die Möglichkeit geben, diesen Emotionen also auch Raum zu geben, weil das natürlich das ist, was Kunst ja herausfordern möchte. Also eine bestimmte Form von ja, Emotionen, Leidenschaft, Hingerissenheit, aber eben auch eine bestimmte Form von Abscheu. Also die ganze Geschichte der transgressiven Kunst, auf die wir uns heute so gerne beziehen, quasi der heroische Schock eines Romans wie Madame Bovary, das die Philister, die Spießer irgendwie gestört hat, das ist ja auch eine Emotion, von der diese Kunst eben lebt. Und im Streit kommen diese Sachen zum Ausdruck und diese Streitereien sind eben oft auch schmutzig. Also schmutzig auf eine Art und Weise, wo man sagen würde, das ist eben kein vornehmer, argumentativer Austausch von Ideen auf dem Markt der Meinung. Und in dem Moment, wo solche Sachen eskalieren oder auf eine Art und Weise politisiert werden von vielleicht Menschen, die gar nicht an Kunst und Kultur interessiert werden, da ist es dann auch der Moment, wo man eben drüber redet, wie gefährlich diese Emotionen werden können. Aber vor allem verweisen Sie, und das war jetzt auch meine Argumentation, darauf, wie relevant und wichtig diese Phänomene sind, eben auch im Alltag. Also
ich würde das Plenum auch gerne öffnen. Ich
habe dasselbe Gedanken. Um Ihnen noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen.
Es wird wieder ein Mikrofon zu Ihnen gebracht werden, damit das auch alle gut hören. Bitte melden Sie sich deswegen deutlich und dann kommt jemand zu Ihnen. Ja, da meldet sich jemand.
Nicht gesehen.
Die beiden Herren, egal wer anfängt. Schlagen Sie sich drum?
Nein, reiten Sie da drum.
Das machen wir nachher.
Soll ich lieber schlagen? Geht schneller.
Das machen wir nachher draußen aus. Aber ich höre ein Echo. Da muss ich mich etwas konzentrieren. Also mir hat etwas noch gefehlt, da würde ich gerne noch die Aufmerksamkeit drauf gelenkt sehen. Das ist die Stille. Also es wurde eigentlich die ganze Zeit über Lärm gesprochen, also über Aufmerksamkeitsdinge, die sehr viel Raum einnehmen und die dann andere beeinflussen. Was ich öfter erlebe, ist, dass Leute, wenn sehr engagiert gesprochen wird über Geschmacksurteile, dass dann eine ganze Reihe von anderen Leuten still werden und überhaupt nicht mehr ihre Meinung äußern. Sie vielleicht sogar auch verlieren, aber das will ich gar nicht mal sagen, sondern dann hinterher vielleicht in einem Zweiergespräch sagen, also ich habe das ganz anders gesehen. Aber Sie wollten nicht nach vorne treten, weil dann dieser Lärm über Sie ausgebreitet wird. Und heute kam eine Nachricht, Elon Musk, es ging irgendwie darum, dass bei dem ganzen Lärm, der von Trump veranstaltet wird, kriegt man das Signal gar nicht mehr mit. Also die Signale sind gedimmt, der Lärm ist sehr, sehr groß. wir haben jetzt, oder Sie haben viel über den Lärm gesprochen. Ich würde gern über die Stille etwas hören.
Ja, vielen Dank. Fantastische Frage. Verweist natürlich auf ein, sowohl in Bezug auf Kunst und Kultur als auch in Bezug auf den gesamten Diskurs auf einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich den der Aufmerksamkeitsökonomie. Das ist so ein Begriff, der sich auch im Diskurs inzwischen etabliert hat, dass wir eben in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit leben, wo natürlich diejenigen, die am meisten Aufmerksamkeit grapschen, auch durch lautes Geschrei, andere auch übertönen. Und gerade der Bereich von Geschmack, Kunstgeschmack, ist natürlich von dieser Stille sehr stark geprägt, weil Menschen sich auch oft verschämt zurückziehen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden ausgeschlossen oder haben das Gefühl, dass sie quasi hier nichts sagen dürfen. Und das ist natürlich ein Aspekt dieses Konfliktes, den ich jetzt auch nicht vollständig heroisieren möchte. Es ist nicht jeder Streit über Kunst und Kultur ist ein guter Streit. Nur die Tatsache, dass gestritten wird, verweist eben auf diese Relevanz. Aber das bedeutet nicht, dass zu sagen, diese Stille nicht ein grundsätzliches Problem ist. Ein Beispiel dafür ist, wenn man sich dann vorwagt, weil man vielleicht nicht das Temperament hat, um sich an diesen Konflikten zu beteiligen, ist, dass man dann sagt, das war ein Guilty Pleasure. Also dass man sozusagen das eigene Vergnügen eben schon mit einem Geständnis von Scham verbrämt. Und ja, in Bezug auf das Geschrei, das den Lärm, den eine Figur wie Donald Trump zum Beispiel erzeugt, ich hatte ja gerade schon von der Soap Opera gesprochen, das ist natürlich eine aufmerksamkeitsökonomische Strategie, um Dinge, die im Stillen oder vielleicht mit weniger Aufmerksamkeit ablaufen, zu übertönen. Und da ist es natürlich wichtig, eben durch dieses Geräusch, durch dieses Geschrei hindurch eben auf diese Dinge auch zu schauen, sich nicht so stark ablenken zu lassen. Und natürlich sind diese Sachen auch immer eine Ablenkung.
Ja, gut. Martin Henatsch, danke für den tollen Vortrag. Ich möchte eigentlich bei meinem Vorredner anschließen, auch ich erlebe sehr häufig die Momente der Stille, der Sprachlosigkeit, des sich Zurückziehens, wo man so merkt, man kommt in einen Diskurs und der wird einfach nicht weitergeführt, weil man, ja, aus welchen Gründen auch immer. Das empfinde ich als viel größere Bedrohung eigentlich, als das von Ihnen beklagte, zu feindselige, zu offene Streitgespräch, zum Beispiel über Kunst und Kultur. Ich habe ganz im Gegenteil, ich würde sogar ins Positive wenden wollen. Ich habe, ja, natürlich sind die Diskurse, die man da liest, häufig vielleicht gar nicht so sachlich. Andererseits stellt die Kultur gerade in dieser Zeit auch einen Katalysator, um über Dinge zu verhandeln, die vielleicht sonst, selbst auf einer Party, nicht ausgesprochen werden. Also wir haben viele kritische Themen, Gender, Antisemitismus etc., die momentan sehr widersprüchlich und sehr konträr in unserer Gesellschaft verhandelt werden. Und im Bereich der Kunst, der Literatur, der Musik, des Films werden sie plötzlich wieder geäußert oder werden sie geäußert. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen gerade da eben nicht eine Bedeutungslosigkeit zunimmt, sondern dass Kultur gerade eine Bedeutung gewinnt, auf eine ganz andere Weise, als wir das gewohnt sind. Nicht im Sinne von, dass vielleicht die Zahlen der Operngäste zunimmt, obwohl das ja gerade in Mainz hier eine echte Erfolgsgeschichte ist, sondern in dem Sinne, dass man kulturelle Zeugnisse zum Anlass nimmt, über etwas zu reden, was außerhalb des scheinbaren Kulturdiskurses gar nicht mehr so klar formuliert werden mag oder kann, weil man aus welchen Gründen auch immer dann lieber schweigt. Also kurz, ich würde es sogar positiv sehen, die katalysatorische Wirkung von Kultur und der Anlass, den sie bietet, auf einer ganz anderen Ebene über Dinge zu sprechen, die sonst nicht mehr zur Sprache kommen.
Das wäre ja genau die These meines Buches. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht zu missverständlich ausgedrückt, aber genau das ist ja quasi das, was ich auch sagen würde, nämlich dass quasi in diesen Streitphänomenen, die ich ja auch in dem Buch analysiert habe, eigentlich hat sich zeigt, wie wichtig, katalysatorisch finde ich auch ein gutes Wort, eben dieser ganze Bereich nicht nur für den eben Kunstbereich, sondern für den gesamten diskursiven Bereich sein kann. Also das kann ich einfach mal, ich würde das jetzt einfach Ihre Kritik wenden und affirmieren und sagen, genau so ist es.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich überbrücke die Pause mal mit einer eigenen. Sie haben ja eben im Vortrag auch den Begriff der, ich meine mich zu erinnern, der Distinktion nochmal gebracht. Als ich das in Ihrem Buch gelesen habe, und bin ich ein bisschen darüber gestolpert, weil Sie schreiben, ich glaube, Sie beschreiben es richtig, Distinktion ist das Bedürfnis, sich aufzuwerten, indem man andere abwertet. Also ich habe mal über Erich Fromm gearbeitet, das ist für ihn der klassische Narzissmus. Psychologisch gesehen, das ist ja nichts Neues, ist das ein ganz narzisstisches Phänomen. Und da gibt es auch übrigens eine Parallele zu Trump, mit dem, der ja auch immer sich aufwertet, um andere abzuwerten. Was ist das für ein Phänomen, der Narzissmus in der Kunst- und Kulturszene?
Das ist natürlich ein Narzissmus, der vielleicht, man muss sagen leider, aber vielleicht auch einfach natürlicherweise eine Grundkonstante des Menschlichen, eine anthropologische Grundkonstante ist. Wir sind halt in Gesellschaften damit beschäftigt, rauszufinden, wo wir stehen. Und das bedeutet, dass wir uns aufwerten und dadurch natürlicherweise andere abwerten. Das ist natürlich nicht schön, aber gerade im Bereich Kunst und Kultur gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das auf eine Art und Weise zu machen, die vielleicht nicht so große Folgekosten, nicht so große gesellschaftliche Folgekosten hat. Wo man auch sagen kann, das hat was, naja, jetzt möchte ich selber nicht irgendwie marginalisieren, aber vielleicht auch was Sportliches, dass man sagt, wir sind irgendwie Fans davon, ihr seid Fans davon und wir hassen uns. Das ist ja vielleicht ein Hass, der sozusagen jetzt über den politischen Hass, den in gewisser Hinsicht transzendiert. Aber klar, das, was Bourdieu mit Distinktion beschreibt, ist nicht schön. Es geht eben darum zu sagen, ich bin was Besseres als du. Das ist im Endeffekt die ganze Frage, auf der die Kultursoziologie aufbaut. Und das hat natürlich, könnte man mit Erich Fromm sagen, eine narzisstische Komponente. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass irgendjemand davon tatsächlich vollständig frei sein könnte, auch wenn sowas wie Elitismus und quasi das Herabschauen auf den Geschmack der anderen natürlich in der Gegenwart irgendwie so stark an Bedeutung, nein, nicht an Bedeutung, aber an Ansehen verloren hat, ist sozusagen Distinktion, glaube ich, eine natürliche Begleiterscheinung von Gesellschaften, die man gut oder schlecht finden kann, aber die man vor allem analysieren muss. Und das ist eben das, was eben so Leute wie Bourdieu gemacht haben.
Aha, jetzt haben wir wieder jemand. Herr Egle.
Ja, Steffen Egle, Kaiserslautern. Da würde ich anschließen an diese Distinktionsfrage. Und zwar gab es ein Interview gestern im Deutschlandfunk. Da ist der Kurator Daniel Baumann von der Kunsthalle Zürich ist mehr oder weniger zurückgetreten und mit einem interessanten Argument, dass er sich überfordert fühlt als Kurator von den vielen Anforderungen, die auf Museen zukommen. Und es kommt das Argument eben auch der intellektuellen Unterforderung. Und das fand ich ein bisschen alarmierend, muss ich sagen. Sie haben ja wunderbar beschrieben, dass sich das Energiefeld in Richtung Populärkultur auch verschoben hat oder dem Populären und dass da ja natürlich nach wie vor viel gelesen wird und etc., viel Kunst geschaut wird und so weiter. Aber dieses immer noch mitgebrachte Argument der intellektuellen Unterforderung oder in den Museen der Verflachung, das hört man auch immer wieder, wenn ein Wandtext nur noch 800 Zeichen hat, dann ist es Verflachung. Und dem würde ich ja vehement widersprechen. Aber lauert da die Gefahr, dass die Distinktion zurückkommt in den Kulturbereich? Das wäre meine Frage.
Das Interview muss ich mir sofort, das ist natürlich interessant für mich. Der Konflikt bleibt bestehen, weil das, was ich beschrieben habe, als sozusagen diese Umkehr, also nicht ich, aber was sozusagen im Anschluss an die Forschung beschrieben habe, als diese Machtumkehr zwischen dem Populären und der Hochkultur, das ist natürlich nichts, was ich komplett affirmieren würde. Also der Vorwurf bzw. die Befürchtung der intellektuellen Verflachung ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern immer auch, mit der Emanzipation des Publikums, mit der Emanzipation des Populären, ist natürlich schon die Gefahr verbunden, dass quasi der kleinste gemeinsame Nenner plötzlich irgendwie zum Herrschaftsregime der Kultur wird. Und dass Museen, die natürlich zwangsläufig auf Distinktionen beruhen, weil Museen sind Orte, wo entschieden wird, was Kunst ist und wo selektiert wird, was reinkommt. Es gibt viel Kunst, aber im Museum ist nur wenig Kunst. Und was sozusagen in den White Cube gestellt wird, das wird aufgewertet. Also der klassische, dieser Begriff des Gatekeepers, der immer so ein bisschen negativ besetzt wird, hat ja eine ganz praktische Funktion in dem Fall. Und deshalb sind Museen automatisch auf Distinktion angewiesen. Und wie man dann damit umgeht, dass es eben diesen Anspruch gibt, eben sozusagen auch die Menge, das Volk, das Populäre reinzulassen, da kann ich natürlich den Kollegen schon auch verstehen. Gleichzeitig ist das ja genauso einer dieser Konflikte, die ich eben auch versucht habe zu beschreiben, zwischen High und Low, die immer mehr explodieren werden. Das ist eine Herausforderung für alle Kulturinstitutionen, eben zu vermitteln zwischen dem Anspruch, den man auch aus einer Tradition heraus entwickelt hat, und den Ansprüchen, die eben dann gesellschaftlich gestellt werden. Ich kann da gar nichts Pointiertes eigentlich zu sagen, außer dass das eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist und ich jetzt mal direkt nachgucken werde.
Ja, hallo, Petra Spielmann, Abendmuseum. Also da möchte ich ja energisch widersprechen, dass Museen intellektuell verflachen, wenn sie sich öffnen. Man muss ja High and Low gar nicht trennen. Ich kann ja, das kommt doch sehr darauf an, wie ich mit High und Low umgehe in meinem Museum. Das ist ein sehr antiquierter Museumsbegriff. Natürlich lebt ein Museum auch ein bisschen von dem Weihrauch, das es um sich verbreitet. Aber das muss überhaupt nicht ausschließen, dass ich mich auch öffne für gesellschaftliche Strömungen. Das müssen Museen tun, weil sonst sind sie wirklich irgendwann nicht mehr relevant. Also wenn niemand mehr kommt, brauchen wir es tatsächlich nicht mehr machen. Aber ich kann auch gar nicht die Analyse so teilen, dass immer weniger Leute Museen besuchen. Das ist auch statistisch gar nicht so wiedergegeben. Also es besuchen heute viel, viel mehr Menschen Museen als früher. Insofern wäre ich da gar nicht so pessimistisch. Und ich würde auch diese Grenzlinie zwischen High und Low im Museumsbereich gar nicht so mittragen wollen.
Also die Vorstellung dieser Misere, die ich am Anfang beschworen habe, das ist natürlich nicht meine Perspektive, sondern eine, die ich sozusagen, der ich ja dann auch widersprochen habe, durch den Blick eben auf diese Energiequellen. Also da möchte ich nicht beim Wort genommen werden, weil da geht es ja nur darum, was sozusagen im Diskurs wabert. Ja, ich kann auch da nur zustimmen. Also mir ist natürlich klar, dass Museen da eine sehr interessante und vielfältige Art haben, mit umzugehen. Ich würde allerdings schon sagen, dass Museen nach wie vor auch einfach zwangsläufigerweise eben schon Orte der Distinktion sind und dadurch natürlich zumindest das Konfliktfeld von High und Low aufgemacht wird. Ich meine, wird sich auch viel verändert haben, aber es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass eben es eine gewisse demografische Tendenz gibt bei Menschen, die ins Museum gehen. Und da gibt es ja immer auch Versuche, darauf zu reagieren, auch durch kunstpädagogische und Vermittlungsformate und so weiter. Und gerade die Kunst, auch die moderne Kunst von Camp über Andy Warhol und so weiter, reagiert ja da auch immer drauf. Aber das ändert halt nichts daran, dass Kunst etwas ist, also ein Begriff ist, der eben mit einer bestimmten Wertung verbunden ist und der dadurch natürlich trotzdem konfliktträchtig bleibt. Und deshalb haben wir jetzt gleich zwei Perspektiven mitbekommen, die eben das Menschen, der dieses Interview geführt hat, der eben über intellektuelle Verflachung schimpft, und ihre Perspektive, die dem widerspricht. Und das ist ja eigentlich genau das, worum es geht. Also, dass dieser Konflikt existiert und eine Quelle von Energie ist. Ich glaube, da war noch.
Mikro kommt.
Ja, vielleicht kann ich kurz was dazu sagen, weil also von der bildenden Kunst jetzt gesprochen wurde, und ich komme eben aus dem schulischen Bereich, war lange dort als Kunsterzieherin tätig, und ich kam eigentlich immer ganz gut klar, wenn wir in Museen gingen. Das Verständnis war nicht immer da, auch über das Inhaltliche und das Formale haben wir uns gestritten, aber ich habe dann immer gefragt, wie ist das gemacht? Was sagt es euch? Und an was erinnert euch das? Und kommt das nicht vielleicht gar nicht daher, was ihr seht, sondern was da in euch hochkommt? Ich habe das damals nicht so ausgedrückt, aber sie haben es so verstanden, die Kinder. Und das passiert mir auch heute noch in meinem Bekanntenkreis, jetzt mit den Erwachsenen. Zum Beispiel Game of Thrones. Ich habe leider nur mal ab und zu in eine Folge reingeguckt. Ich fand es entsetzlich. Aber ich habe mich dann auch gefragt, das ist doch toll gemacht. das ist doch toll gemacht und das gefällt mir. Und einige Schauspieler haben mir auch also ganz ausgezeichnet gefallen. Nur ich fühle mich selber eben nicht durch solche Dinge unterhalten. Ich finde meine Unterhaltung woanders. Ich kann auch zum Beispiel nicht ganz nachvollziehen, wenn meine Schwester nur Krimis liest und nichts mit Verbrechen und Strafe von Dostojewski zu tun haben will, was für mich das Spannendste, der spannendste Krimi überhaupt ist. Ich meine, irgendwo hängt es mit, auch mit dem ganz tiefen Untergrund in uns zusammen, der Kindheit oder was da alles noch mitspielt, was da auch an Aggression hochkommt bei einigen Stoffen.
Ja, vielen Dank. Auch ganz tolle Wortmeldungen. Und Sie haben ja im Endeffekt jetzt auch in verschiedenen Dingen eigentlich das gesamte Spektrum der Konflikte, die so interessant sind, eigentlich abgedeckt. Also zum Beispiel die Schule, das spielt auch in meinem Buch eine große Rolle. Das grundsätzliche Problem von Pflichtrezeption, dass man eben manchmal auch gezwungen wird, etwas zu rezipieren, was eben produktiv oder auch nicht produktiv sein kann. Und wie man damit dann eben umgehen kann. Aber ich finde auch quasi den Vergleich von Verbrechen und Strafe und Krimi ist eigentlich ganz toll, weil sich da sozusagen das gesamte Spektrum von Hoch- und Populärkultur aufmacht. Man aber trotzdem auch merkt, formal und ästhetisch partizipieren diese beiden Ebenen eigentlich von den gleichen Aspekten. Weil das ist mit Sprache gemacht, in beiden geht es um Mord, in beiden geht es wahrscheinlich auch um Verbrechen und Strafe. Und so kann man miteinander reden, aber gleichzeitig ist man auch irritiert voneinander. Und das ist ja das, was diese ganze Sache so produktiv macht. Und ich meine, Verbrechen und Strafe und die gesamte moderne Literatur dieser Zeit partizipiert auch stark an dem, was sozusagen in der Populärkultur passiert. Also die Leute, Dostojewski oder Dickens und so weiter, die haben natürlich auch alle diese populäre Literatur gelesen und aufgegriffen. Und wie gesagt, ich kann gar nichts selber Wertendes dazu sagen, nur dass das sozusagen eben alles Konflikte sind, die bis heute nachwirken. Ja, vielen Dank.
Ja, Manuel Ligori ist mein Name, ich bin Abgeordneter der SPD-Fraktion und wollte Sie gerne zu sozialen Medien und den Algorithmen ein Stück weit befragen. Sie haben ja sehr viel zu sozialen Medien jetzt gerade auch gesprochen und uns als demokratische Parteien der Mitte, so will ich es mal ausdrücken, machen diese Algorithmen ja ein bisschen zu schaffen, indem immer die ganz dominanten, meinungsstarken, populistischen Thesen immer weiter auch nach oben gespült werden und damit auch Meinungsführerschaft natürlich auch übernehmen. Und ich habe mal versucht, auch in der letzten Zeit ein bisschen mehr darauf zu achten und habe ja gerade gesagt, ich bin Abgeordneter der SPD-Fraktion und selbst mir werden ganz viele populistische Themen, ob das bei YouTube oder auch bei Instagram und so weiter, angezeigt, wo ich mit Sicherheit nicht diesen Themen eben nahestehe oder danach google oder also suche in den Funktionen. Und wie gesagt, das macht mich schon ein bisschen missmutig auch, was das anbelangt und würde gerne so ein bisschen Ihre Einschätzung auch dazu hören. Und vielleicht haben Sie auch eine Idee, wie man dem entgegenwirken kann. Danke.
Ja, ziemlich spannend und wichtig und kompliziert. Das geht natürlich jetzt ein bisschen über sozusagen mein Spezialgebiet der ästhetischen Kommunikation hinaus, aber betrifft natürlich schon die digitale Öffentlichkeit, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Und eine Erkenntnis, die ist auch überhaupt nicht von mir, sondern auch schon länger, wird länger gepflegt, ist, dass das ist natürlich etwas, worum es jetzt auch ging, ist Konflikt erzeugt Kommunikation und Kommunikation erzeugt Aufmerksamkeit. Und die Plattformen sind natürlich darauf angewiesen, dass Menschen da bleiben. Das heißt, spezifische Formen von Ressentiments mobilisieren Aufmerksamkeit und führen dazu, dass die Menschen quasi ihre Zeit da weiter verbringen, ihre Aufmerksamkeit dem schenken. Und das grundsätzliche Problem ist, ich kenne mich damit jetzt nicht, möchte jetzt von einem wirklichen Spezialisten, lasse ich mir da auch gerne widersprechen, aber Algorithmen machen ja im Wesentlichen nichts anderes als Menschen, also diese Empfehlungsalgorithmen machen nichts anderes als Leuten Sachen zu empfehlen, von denen sie glauben, dass die Leute da draufklicken, das gut finden. Deshalb finde ich auch sozusagen so in Bezug auf, es gibt dann also jetzt in meinem Spezialgebiet immer die Vorstellung, ja, der Kunstgeschmack wird zerstört, weil Leute nur noch hören, was der Spotify-Algorithmus einem empfiehlt. Und ich denke dann immer so, auch nichts anderes, als wenn man sagt, ich habe das gerne gemocht, gibt es was anderes dieser Art. Aber so funktioniert das natürlich auch bei Inhalten. Und das Problem ist, dass bestimmte Inhalte eben starke Emotionen, starke negative Emotionen mobilisieren können. Und das sind oft Inhalte, die eben politisch auch zerstörerisch sein können. Und deshalb geht es ganz schnell, weil unsere Aufmerksamkeit folgt eben dem Konflikt, weil der Konflikt ist eine interessante Geschichte. Das ist wie eine Serie, das ist spannend. Eine gute Nachricht ist uninteressant oder irgendwas, was... Und so passiert es dann, dass man, obwohl man es gar nicht wollte, plötzlich bei irgendwelchen finsteren, sinisteren Influencern und Hetzern landet. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, das ist das Beispiel des Umbaus der Plattform Twitter zu X, dass diese Mechanismen natürlich hochgradig manipuliert werden können, wenn da jemand sitzt, der quasi keine Grenzen in Bezug auf die Manipulation von Öffentlichkeit kennt. Also ich war heute mal wieder auf X, ich bin da nicht mehr, obwohl ich da lange Zeit war, und habe sofort halt so Posts von Elon Musk gesehen, dem ich überhaupt nicht folge. Und auch niemand, den ich kenne, folgt dem. Und dann weiß man natürlich, der hat das quasi so herstellen lassen, dass das dann passiert. Und da muss man dann, also um vielleicht noch zumindest andeutungsweise auf die Frage zu antworten, was man da tun kann, das klinge ich dann gleich wieder wie so ein Pädagoge, aber also zum einen eine gewisse Literacy, eine gewisse Form von Kompetenz eben auch den Leuten beibringen, dass man weiß, es gibt diese Mechanismen, man muss aufpassen, selber verstehen, wie man eben reagiert, wie man sich bewegt. Und dann nicht mehr auf X sein, wenn man merkt, dass sozusagen diese Plattform unrettbar manipuliert wird, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um sich zurückzuziehen. So schlimm das ist und so sehr das auch schmerzt, quasi das irgendwie anderen zu überlassen. Ich will da jetzt gar niemanden verurteilen, der dann noch ist. Das war da selber noch lange. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, diese Mechanismen zu verstehen und dann, das wäre dann quasi Ihre Aufgabe, vielleicht auch ja, Grundlagen zu schaffen, die diese zerstörerischen Mechanismen vielleicht auch bremsen oder einschränken. Ich glaube, da wäre vielleicht auch noch, wären da noch Möglichkeiten.
Peter Stieber, Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Ich hätte zum Thema Geschmack eine Frage an Sie. Es gab ja eine Phase, historische Phase, in der der Begriff eher negativ belegt war. Geschmack war nicht gleich Kompetenz oder nicht Qualitätsbewusstsein. Auch das Geschmäcklerische, das man ja oft genug gehört hat. Und ich habe den Eindruck, heute steht Geschmack, der auch nicht mit Kompetenz unterfüttert sein muss, neben der Kompetenz und neben der Qualität. Ist das bei Ihnen jetzt auch so? Nehmen Sie das wahr in der Gesellschaft?
Das ist jetzt quasi auch eine schwierige bisschen Frage in Bezug auf die Begrifflichkeit. Ich habe Geschmack vor allem als so eine Art von wiedererkennbaren Sammelbegriff für quasi eben auch, also ganz viele verschiedene Formen von Urteilen, ästhetischen Urteilen gewählt, die eben auch emotional sein können. Aber es stimmt natürlich, Sie haben vollkommen recht, dass der Begriff früher verwendet wurde, um gerade eben eine bestimmte Form von kultureller Praxis vom tatsächlichen ästhetischen Urteil abzugrenzen. Also so geht jetzt ganz weit zurück, aber Immanuel Kant in seiner Theorie des Schönen unterscheidet eben gerade zwischen zum Beispiel jetzt dem rein geschmäcklerischen und dem tatsächlichen Urteil über das, was schön ist. Ob diese Unterscheidung heute, ob ich die noch so machen würde? Mir ging es vor allem darum, die Vielfalt zu zeigen von die quasi diese ästhetischen Urteile annehmen können und eben auch auf die einzugehen, die zum Beispiel jetzt an der Uni oder im kulturellen Feld oft ausgegrenzt werden, so gerade die emotionalen und wütenden. Und was ich eben auch zeigen wollte, ist, dass die Sachen oft näher beieinander liegen, als man denkt. Also wenn man sagt, naja, das ist ja rein geschmäcklerisch, das ist ja nur Geschmack, aber hier ist mein quasi argumentativ, akademisch, bildungstechnisch unterfüttertes Urteil. Ich glaube eben, dass diese beiden Sachen eigentlich ganz ähnlich sind, vielleicht fast das Gleiche und sich eben nur im Habitus unterscheiden, in der Art und Weise, wie man sich dadurch darstellt. Aber muss ich vielleicht noch mal mehr drüber nachdenken. Also auf jeden Fall vielen Dank.
Wir haben ja eben gehört, das haben Sie auch bestätigt, dass Kunst und Kultur ein wichtiger Ort sein kann als Katalysator, wo gesellschaftliche Diskussionen auch geführt werden können, ja, vielleicht eine Art geführt werden können, wo sie in der Gesellschaft, in Politik anders nicht geführt werden. Und ich gebe auch zu, es gibt Bereiche, da werden Dinge diskutiert, ja, wo eine gewisse Stille eingetreten ist. Und jetzt haben wir eben ja auch gehört, die Frage, gibt es eine Vermischung zwischen Hoch- und Populärkultur? Da kann es doch auch ein großer Vorteil sein, dass es Museen gelingt, sich breiter zu öffnen, zu sagen, wir haben unser museumspädagogischen Konzept geändert. Das Spektrum der Gesellschaft, die zu uns kommt, ist größer geworden. Das gelingt ja auch einigen Museen durch wirklich beachtliche Konzepte, dass darin eine ganz spannende Qualität liegen kann. Ja? Dass wir dann Themen, einen Zugang finden, der dort diskutiert wird, wo breite Gruppen sagen, ja, das ist ein Ort, wo ich mich interessiere, austausche, wo das auch akzeptiert ist. Ja? Dass wir dadurch, dass eine gewisse Vermischung stattfindet, die dadurch genau zu einem hochspannenden, interessanten Ort für die Gesellschaft machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, das findet schon statt. Also wie die Kollegin vorhin gesagt hat, ist ja genau der Anspruch eben moderner kultureller Institutionen, diese verschiedenen Ansprüche und Druckfaktoren zu integrieren. Und was mir eben wichtig ist, ist quasi darauf hinzuweisen, zu analysieren, dass diese Ansprüche aber halt mit Konflikten verbunden sind. Man kann halt sozusagen... Also man muss eben sehen, dass es eben eine Seite geben wird, die sagen wird, um Gottes Willen, was ist denn das für eine schreckliche Verflachung? Und die andere Seite sagen wird, nein, die Museen oder andere Institutionen sind irgendwie immer noch der Hort des elitären Kunstverständnisses. Und das sind ja genau die Konflikte, die dann aber eben diese Produktivität freisetzen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, sozusagen da mit drauf zu schauen. Und wie gesagt, viele, viele Initiativen, viele Dinge funktionieren ja auch wirklich hervorragend. Und das ist ja quasi so ein bisschen die optimistische Perspektive meiner Forschung, die ja sich mit oft sehr negativen Dingen beschäftigt, also auch mit teilweise richtig gehenden diskursiven Messerstechereien, dass darin eigentlich ja quasi die Energie und die Produktivität dieser Sachen zum Ausdruck kommt.
Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, bitte.
Ja, Stefan Budian übrigens Künstler, habe ich vorhin vergessen zu sagen am Anfang. Ich will mal versuchen zusammenzufassen für mich, habe jetzt nachgedacht. Also eine Kernthese, die Sie gesagt haben, war ungefähr, dass Hoffnung darin liegt, dass selbst in diesen ja schlimmen Zuständen des Lärms, wie ich es vorhin genannt habe, trotzdem eine Leidenschaft liegt, und dieser Leidenschaft liegt auch der Wunsch nach Identität und der Beweis, dass Identität und die Sehnsucht danach noch vorhanden ist in uns. Da will ich nicht widersprechen, aber ich finde, dass dieser Schwellenwert an Krach, der notwendig ist, um noch Identität zu erlauben als Gefühl, der wird dadurch sehr hoch. Also ich will dem, was Sie gesagt haben, dann gegenüberstellen, dass das zwar vielleicht eine positive Wirkung ist, die Sie beobachten in Ihrem Bereich, aber insgesamt hat diese ganze Zunahme von Lautstärke eigentlich den Effekt, dass die leiseren Bemühungen um Identität fast sowas wie verboten sind, ja, oder verboten, so ähnlich wie verboten werden, nicht wirklich, aber im Effekt dann. Und das wollte ich nur dem nochmal gegenüberstellen. Ja, ich finde, das, was Sie sagen, ist richtig, aber es ist nur ein Aspekt, nur ein Pol der Angelegenheit. Und das andere ist auch nicht unbedingt die E-Kultur, sondern auch eine Art von Popkultur, aber eher Grassroot.
Mir ist, wie gesagt, wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ich fände jeden Streit über Kunst und Kultur gut. Im Gegenteil. Ein paar von denen sind wirklich auch sehr anstrengend und abscheulich. Es geht darum, dass ich manchmal den Eindruck habe, gerade in der Gegenwart, jetzt nicht hier, schon gar nicht hier in diesem Raum, aber doch außerhalb dieses Raumes in vielen verschiedenen, auch einflussreichen Institutionen, der Eindruck entsteht, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Guckt ja eh keiner mehr hin. Kann weg. Und die Perspektive, die ich heute versucht habe einzunehmen, ist nicht, schaut mal, es wird gestritten, super, sondern indem wir eben auf diese Alltagsphänomene schauen, wo eben gestritten wird, sehen wir, dass es den Menschen wichtig ist. Aber wie wir damit umgehen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und dass man quasi leiseren Stimmen oder Menschen, die eben nicht in der Lage sind, in diese Aufmerksamkeitsökonomie durch irgendwie aufgeplustert Aufmerksamkeit und Stellung und Ressourcen sich reinzuholen, dass man denen dann quasi hilft, das finde ich total, also total angemessen und wichtig. Genau, also der Hoffnungsaspekt, die Hoffnungsmaschine sozusagen, liegt vor allem darin zu sehen, hier schaut, es ist eben eine Form von Energie da, eine Form von Vitalität des kulturellen Feldes, die eben von vielen Leuten meiner Ansicht nach bestritten wird.
Ich habe mir notiert als Abschluss des heutigen Abends einen Satz von Seite 399 aus Ihrem Buch: Der Streit um Kunst verweist auf ihre Relevanz. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.